Wer von euch ist Student oder Studentin? Wer studiert an der Hochschule, an der Uni oder sonst wo? Okay, Respekt. Ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass so viele Studenten am Sonntagmorgen zu so einer frühen Stunde schon hier sind. Aber es kann auch anders sein. Ich habe pro forma einfach mal gedacht, ich beginne mal mit einer kurzen Story aus meiner Studentenzeit, die sich früh morgens auch abgespielt hat, um deutlich zu machen, dass Studenten auch früh morgens aufstehen können. Und zwar, vielleicht kennt ihr das, ich hatte irgendwie so eine offene Stelle im Mundbackenbereich, also nicht, dass da ein Loch war, aber irgendwie so ein kleines Bläschen oder irgendwie so, absolut unangenehm, nichts Großes oder so, nichts, wo man dann gleich zum Arzt geht, aber irgendwie doch nervig. Und ich habe Freunde gefragt, was kann man da machen? Und ein Freund von mir hat gesagt, ich habe da eine Lösung, und zwar musst du mit hochprozentigem Alkohol dreimal am Tag gurgeln, dann geht es weg. Ich weiß nicht, warum ich auf ihn gehört habe. Er hat weder Medizin studiert, noch wäre er da mein erster Ansprechpartner gewesen. Aber irgendwie hat mich das überzeugt, gerade wahrscheinlich dieses dreimal am Tag, morgens, mittags, abends. Das klang irgendwie vernünftig. Habe ich gemacht. Ich bin zurück in die WG, am nächsten Morgen früh aufgestanden, bin in Boxershort und T-Shirt raus im Flur, da wo unser Kühlschrank stand. Und wir hatten noch eine Wodkaflasche im Eisfach. Keiner von uns wusste, wem die gehört. Wahrscheinlich irgendeinem ehemaligen Mitbewohner, der mal da gewohnt hat. Auf jeden Fall früh morgens, ich stehe mit einem Glas an der linken Hand, einer Flasche Wodka in der rechten Hand, bin gerade dabei, mir einzuschenken. Da kommt meine Mitbewohnerin aus ihrem Zimmer, sieht mich, wie ich in Boxershort und T-Shirt um 7.30 Uhr am Montagmorgen mit einer Flasche Wodka und einem Glas dastehe, guckt mich erschrocken an und das Einzige, was mir zu sagen blieb, war, es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte noch auflösen konnte oder nicht. Auf jeden Fall ist mir das noch mal in Erinnerung geblieben. Die Morgende in Studentenzeiten in WGs können sehr unterhaltsam sein. Und generell die Studentenzeit ist mir sehr positive Erinnerung geblieben. Aber es gibt auch manchmal andere Momente vom Studium. Es können schöne Zeiten sein des Studierens, irgendwie neue Erkenntnisse, spannende WG-Geschichten. Aber es gibt auch andere Momente. Ich glaube, die Uni oder die Hochschule ist ganz oft auch ein unerreichter Ort. Deswegen lautet der Titel der Bibelarbeit, das Evangelium muss an die Hochschulen, weil die Hochschullandschaft gerade auch in Deutschland oft ein sehr unerreichter Ort ist. Ich glaube, das zeigt sich in mehrfacher Hinsicht. Erstens, in der allgemeinen Haltung. In der allgemeinen Haltung, dass Glaube und Wissenschaft ganz oft gegeneinander ausgespielt wird. Das Szenario, das gedankliche Szenario sieht dabei meistens etwa wie folgt aus. Auf der einen Seite haben wir die Wissenschaft. Die Wissenschaft beruht auf empirischen Erkenntnissen und sie ist verlässlich. Und auf der anderen Seite haben wir Religion und Glaube. Und das ist eher so ein Gemisch aus Erfahrungen, aus Legenden und Halbwahrheiten. Oder wie es mein Französischlehrer früher in der Schule immer gesagt hat, Glaube ist was für die Religion, hier musst du es wissen. Auch wenn diese Gegenüberstellung von Glauben und Wissenschaft auf der einen und auf der anderen Seite absolut falsch ist, prägt sie ganz stark das Denken an deutschen Hochschulen. Sie ist allein schon deswegen falsch, weil es viele brillante Wissenschaftler gab und gibt, die sich als zutiefst gläubige Menschen beschrieben haben. Und zudem kommt auch hinzu, in ganz vielen wissenschaftlichen Bereichen kommt man nicht drum herum, auch von irgendwelchen Annahmen auszugehen, also sozusagen zu glauben, Annahmen, die man letztlich nicht beweisen kann. Also jeder wissenschaftlich arbeitende Mensch oder so ziemlich jeder wissenschaftlich arbeitende Mensch muss tagtäglich von Annahmen ausgehen, die er nicht im letzten Ende beweisen kann, also sozusagen auch glauben. Also diese Gegenüberstellung von Glauben auf der einen Seite und Wissenschaft auf der anderen Seite kann man so nicht machen. Eine richtige Gegenüberstellung wäre eher, dass wir auf der einen Seite den Glauben an Gott haben, den Theismus, und auf der anderen Seite den Atheismus. Und dass keine dieser beiden Weltanschauungen die Wissenschaft für sich in Anspruch nehmen kann. Oder dass keine von beiden Weltanschauungen sagen kann, wir sind die Einzigen, die die Wissenschaft für uns in Anspruch nehmen können. Sondern dass das eher die Grundlage ist, auf derer die beiden Weltanschauungen dann miteinander ins Gespräch kommen können. Wenn dich das Thema mehr interessiert, komm nachher sehr gerne am SMD-Stand vorbei, da soll es jetzt nicht die ganze Bibelarbeit darum gehen. Aber nach wie vor ist diese Vorstellung zentral und ich glaube, deswegen ist die Uni auch ein unerreichter Ort. Weil ganz viele Leute sagen, hey, als wissenschaftlich denkender oder als studierender Mensch, da kann ich doch nichts mit Glauben anfangen. Und zweitens ist die Hochschule auch ein unerreichter Ort, weil es dort eine große psychische Not gibt. Viele Studierende empfinden einen starken Leistungsdruck, der in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, 2018 gab es einen großen medialen Aufschrei. Der Barmer Ärztereport hat festgestellt, dass die Zahl von Studenten, die unter psychischen Erkrankungen leiden, sehr stark gestiegen ist in den letzten Jahren. Es hat einen großen Aufschrei erzeugt, dass immer mehr Studierende unter psychischen Erkrankungen leiden. Durch den Druck, der ausgeübt wird, Man muss sich da vielleicht auch vorstellen, gerade auch der Studienanfang ist eine relativ stressige Zeit, wenn man die mal nüchtern von außen betrachtet. Für viele Leute gibt es da mehrere Stressfaktoren, könnte man sagen, die zur gleichen Zeit eigentlich stattfinden. Es findet für viele zum ersten Mal ein Ortswechsel statt. Für viele ist es zum ersten Mal ein massiver Wechsel vom sozialen Umfeld, von Freunden, von Familie. Und es ist gleichzeitig auch der Wechsel in eine ganz neue Institution, von der Schule in die Uni, die ja doch ganz anders nochmal abläuft. Also ein großer stressiger Faktor für manche. Und was noch dazu kommt von Prüfungen, Prüfungsstress oder von Studienabbruch, was an sich ja eigentlich kein Problem ist, aber was viele oft als Versagen empfinden. Deswegen ist das Studium, glaube ich, auch oder die deutsche Hochschullandschaft generell ein Ort, wo es viele psychische Not gibt. Einerseits gibt es das glückliche Studentenleben, was man vielleicht darstellen kann mit solchen lustigen WG-Stories. Aber ich glaube, es gibt auch die andere Seite. Und die wiegt manchmal umso schwerer, wenn man viel an dieses glückliche Studentenleben denkt. Studenten, die alleine sind. Studenten, die es doch nicht schaffen, irgendwie neue Freunde zu finden. Studenten, die unter diesen Ängsten, unter diesem Druck leiden. Ich glaube, an deutschen Hochschulen ist eine ganz starke, auch psychische Not da. Und drittens ist die Hochschule ein unerreichter Ort, weil es dort eine sehr große Anzahl von internationalen Studierenden gibt, die aus Ländern kommen, in denen es keine oder fast keine Berührungspunkte mit dem christlichen Glauben gibt. In Deutschland gibt es sehr viele internationale Studierende. Etwa 375.000 internationale Studierende sind zurzeit an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Das sind etwa 13% der gesamten Studienlandschaft in Deutschland. Und die meisten Studierenden dabei kommen aus China, aus der Türkei und aus Indien. Und viele von den internationalen Studierenden gehören zu den Besten ihres Jahrgangs. Das sind Leute, die später in ihr Land zurückgehen, die führende Positionen in Wirtschaft, in Gesellschaft und Politik einnehmen werden. Und es sind Leute, denen es oft schwerfällt, hier manchmal in Deutschland Fuß zu fassen. Es ist eine fremde Sprache, eine fremde Kultur, fremdes Essen. Bekommt eine Mensa plötzlich Wurstsalat aufgetischt oder keine Ahnung was. Und viele Studenten, denen gelingt es auch dann gar nicht so richtig, Freundschaften zu knüpfen. Viele sind allein, oft allein im Wohnheim, allein in der Bib, allein über die Semesterferien. Also ich würde sagen, die Hochschule ist in mehrfacher Hinsicht ein unerreichter Ort. Mit einer psychischen, seelischen und vor allem auch geistlichen Not. In dieser Geschichte von Johannes 4 lesen wir von einer unerreichten Frau. Das Erste, was wir von dieser Frau erfahren, ist, dass sie in der Mittagszeit allein an den Brunnen kommt. Und das gleich doppelt ungewöhnlich, weil die Mittagszeit, die heißeste Zeit am Tag in einem Klima, das dazu noch sehr, sehr heiß ist, ist wirklich kein guter Moment, um zum Brunnen zu gehen. Das macht man normalerweise in den frühen Morgenstunden oder in den späten Abendstunden, aber nicht in der Mittagszeit. Es macht keinen Spaß, in der Mittagszeit einen schweren Krug voll Wasser zurück ins Dorf zu bringen. Und noch eine zweite Sache fällt auf. Die Frau kam nicht nur in der Mittagszeit, sondern sie kam auch allein zum Brunnen. Auch das ist ungewöhnlich, denn normalerweise kommen die Frauen in Gruppen zum Brunnen. Sie allerdings kommt allein und in der Mittagszeit. Und die wahrscheinlichen Gründe dafür treten im Verlauf des Gesprächs zutage. Die Frau hatte mehrere Männer gehabt. Sie wird deswegen gemieden, ist isoliert von der Gesellschaft, isoliert von den anderen Frauen. Auf der einen Seite haben wir also diese samaritanische Frau und auf der anderen Seite Jesus. Der Begriff Samaritaner meint übrigens genau das Gleiche wie Samariter. Falls du dich das gefragt hast vor oder jetzt gerade fragst, das ist der gleiche Begriff, den du vielleicht auch aus der Geschichte des barmherzigen Samariters kennst. In der modernen Theologie benutzt man eigentlich eher den Begriff Samaritaner, den kann man besser unterscheiden, aber meint genau das Gleiche. Zumindest hier für unsere Bibelarbeit macht das keinen Unterschied. Wir haben also auf der einen Seite diese samaritanische Frau und auf der anderen Seite Jesus. Und das sind zwei Figuren, die sie unterschiedlicher nicht sein können. Zwischen diesen beiden besteht sogar ein dreifaches Gefälle. Zum einen, sie ist eine Frau, er ist ein Mann. Ihr unterschiedliches Geschlecht hat zu einer ganz klaren Rangordnung geführt. Ein Mann spricht öffentlich nicht mit einer Frau und schon gar nicht mit so einer. Das war klar für die damalige Gesellschaft. Denn sie ist eine Samaritanerin und er ist ein Jude. Obwohl die Frau Jesus nicht kannte, hat sie ihn wahrscheinlich sehr schnell aufgrund seines Kleidungsstils als Juden ausfindig gemacht und er sie als Samaritanerin, weil sie durch ein samaritanisches Gebiet gelaufen sind. Also das zweite Gefälle, was zwischen den beiden besteht in ihrer Herkunft. Und wie der Umgang zwischen diesen beiden Volksgruppen aussah, wird auch sehr schnell deutlich. Das macht der Autor Johannes in dem Text klar deutlich. Nämlich gar nicht. Eigentlich gab es gar keinen Umgang zwischen diesen beiden Völkern. Die Juden meiden den Umgang mit den Samaritanern, heißt es da. Also in den Augen eines Juden zur Zeit Jesus war es eigentlich nicht möglich oder nicht gegeben, mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Die Samaritaner galten als quasi heidnisch, weil sie zwar ihre Vorfahren aus israelitischen Stämmen hatten, aber die sich mit den Assyrern verheiratet haben und deswegen als Mischvolk angesehen haben. Das hat sich zum Beispiel darin geäußert, dass man als frommer, gläubiger Jude kein Ess- oder Trinkgeschirr mit Samaritanern geteilt hätte. Und es kommt noch ein dritter Unterschied hinzu. Er ist ein jüdischer Rabbi und damit ein angesehener Lehrer seiner Zeit und sie eine Frau, die mehrere Männer hatte. Er war sozial angesehen und bewundert, zumindest von den meisten, von seinem Status her. Sie war sozial verachtet und gemieden. Und dieses dreifache Gefälle müssen wir uns klar machen, wenn wir diesen Text lesen. Da spricht nicht nur einfach Jesus mit irgendeiner Frau, sondern da bricht ein jüdischer Rabbi ein absolut krasses Tabu. Und er bittet sie, die kultisch unreine Frau mit einem moralisch verwerflichen Lebensstil, ihm, dem jüdischen Rabbi, etwas zu trinken zu geben. Und Jesus geht auf diese unerreichte Frau zu. Er spricht sie an und vor allem er nimmt sie als Person, als Gegenüber wahr. Und so beginnt das Gespräch der beiden. Und fast dieser ganze Bibeltext besteht aus dem Gespräch zwischen Jesus und der Frau. Und den Verlauf dieser Konversation, finde ich, kann man fast schon ein bisschen witzig finden. Weil es scheint so, als ob die beiden irgendwie aneinander vorbeireden. Die zwei sprechen auf zwei total unterschiedlichen Ebenen. Die Frau denkt die ganze Zeit, es geht um Wasser. Jawohl, Jesus spricht von Wasser. Aber Jesus möchte eigentlich sie auf eine ganz andere Ebene führen. Die Frau ist verwundert, dass Jesus sie um was zu trinken bittet. Und Jesus entgegnet ihr, dass er lebendiges Wasser hat und dass, wenn sie wüsste, wer er ist, sie ihn fragen würde, ob er ihr Wasser geben kann. Aber die Frau denkt, ja, es geht um Wasser. Und sie fragt sich, wie kann Jesus denn bitte schön Wasser mir geben? Er hat doch keinen Krug, mit dem er das schöpfen kann. Und Jesus versucht ihr zu erklären, nein, es geht nicht um das konventionelle Wasser, sondern um sowas wie lebendiges Wasser. Und die Frau denkt, ja, Wasser. Vielleicht so eine Art Zauberwasser. Eine Art Zauberwasser, dass ich nicht mehr zum Brunnen kommen muss. Dass mein Durst hier einfach gestillt wird. Und die Frau versteht wieder wirklich nicht, um was es geht. Und dann holt Jesus volle Kanne aus und haut dermaßen einen raus. Er fragt sie nach ihren Männergeschichten. Und ich finde, man kann sich beim Lesen fragen, Jesus, was machst du da? Du fragst sie doch nicht gerade ernsthaft, wie es um ihre Beziehungsprobleme besteht, oder? Aber genau das macht Jesus. Er legt seinen Finger mitten in die Wunde dieser Frau. Geh und hole deinen Mann. Ich habe keinen Mann, antwortet die Frau. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Zeilen lese, dann kann ich irgendwie nicht mehr ganz so richtig ruhig auf meinem Stuhl sitzen. Ich muss an ein Erlebnis denken. Ich war mit Freunden in einem anderen Land zu einer längeren Zeit, in einem anderen Kontext, eine andere Sprache, eine ganz andere Kultur. Wir waren zu einer Hochzeit eingeladen. Und abends bei den Feierlichkeiten wurde das Mikro rumgereicht und jeder konnte noch irgendwas zum Brautpaar sagen. Sagen zum Beispiel, wie man sie kennengelernt hat, was man an ihnen schätzt. Vielleicht so eine lustig, leicht peinlich, aber vor allem nicht verachtende irgendwie Begebenheit erzählen, irgendwie einfach, was so gut zu einer Stimmung von der Hochzeit passt. Das hat man auch so ein bisschen rausgespürt, was man da sagen kann und was nicht. Das Mikro wurde rumgereicht, wir waren die einzigen 4 Weißen und dann wurde relativ klar irgendwann gefordert, ja, die Ausländer sollen auch mal was sagen. Und dann wurde das Mikrofon an meinen Kumpel weitergereicht. Und er haut einfach mal dermaßen irgendwas raus, was absolut nicht zu so einem Setting gepasst hat. Erzählt irgendwas von Beziehungskrisen, die er von den beiden mitbekommen hat. Er hat einfach absolut kein empathisches Gefühl dafür, was man da sagen kann. Und wir 3 anderen saßen nebendran und haben so gedacht, sollen wir weinen oder lachen? Sollen wir das Mikrofon wegreißen oder weitermachen lassen? Wir waren irgendwie schockiert und dachten, das kannst du doch jetzt nicht bringen. Und ein bisschen so dachte ich bei dieser Frage von Jesus wieder, Mensch, soll man das sagen? 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann? Das könnte man doch auch ein bisschen behutsamer sagen, oder? Er hätte sie doch auch ein bisschen diplomatisch fragen können, hey, wie sieht's gerade aus, geht's dir gut oder nicht so? Aber nein, Jesus legt seinen Finger in die Wunde dieser Frau. Aber ich glaube nicht, um diese Frau zu verletzen, sondern um sie aufmerksam zu machen. Aufmerksam zu machen, dass es nicht einfach nur um Wasser geht, sondern dass es um mehr geht. Es geht nicht um Wasser, sondern es geht um sie selbst, um sie als Person. Wir wissen wenig von ihrer Geschichte. Wir wissen wenig darüber, was bei ihr passiert ist. Aber wir können mit sehr großer Sicherheit sagen, dass sie auf der Suche nach mehr war. Diese Frau war auf der Suche. Ein Bibelausleger schreibt, dass in dem Satz, den diese Frau sagt, ich habe keinen Mann, der ganze Kummer ihres Lebens liegt. Sie hat dadurch nicht einfach nur gesagt, ich habe gerade keinen Ehepartner, sondern sie hat viel mehr dadurch noch gesagt. Sie hat gesagt, dass ihr vieles fehlt und dass sie sich nach mehr sehnt. Nach Zuneigung, nach materieller Versorgung, nach Sicherheit, nach Zugehörigkeit, nach Anerkennung. Das alles waren Dinge, die sie sich von einem Ehepartner erhoffen konnte. Und das alles waren Dinge, die sie nicht hatte. Und Jesus legt seinen Finger mitten in diese Wunde. Und ich glaube, Jesus will seinen Finger auch in unsere Wunde legen. Die Frau in der Geschichte lenkt das Gespräch auf eine theologische Diskussion der damaligen Zeit, den wahren Ort der Anbetung. Da gab es unterschiedliche Meinungen dazu. Die Juden gingen davon aus, Jerusalem, der Tempel, das ist der richtige Ort für Anbetung. Und die Samaritaner haben eine Anbetungsstätte auf dem Berg Gerizim errichtet, den sie als den wahren Ort der Anbetung angesehen haben. Und die Frau lenkt mit dieser Frage das Gespräch weg von ihrer Wunde hin zu einer theologischen Diskussion. Ob sie da davon ablenken wollte oder ob das tatsächlich einfach so die Frage war, die sie beschäftigt hat, das wissen wir nicht, bewerten Ausleger unterschiedlich. Aber im Prinzip ist es auch egal, weil Jesus auf diese Frage schlichtweg sagt, der Ort der Anbetung ist zweitrangig. Jesus positioniert sich nicht in der Ortsfrage, die sehr bedeutsam war für den damaligen Kontext, die eine theologische Streitfrage war, wie wir heute unsere theologischen Streitfragen haben. Aber Jesus sagt im Prinzip, der Ort der Anbetung ist nicht das Entscheidende. Er sagt, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf dem Berg Gerizim noch in Jerusalem anbeten werdet. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es kommt also nicht auf den richtigen Ort an, sondern auf die richtige Haltung und noch viel mehr auf die Frage, wen oder was du anbetest. Anbetung ist ein ganz zentraler Begriff in diesem Text. Er kommt insgesamt 8-mal vor, damit am zweithäufigsten nach dem Wort Wasser. Und ich finde, diese beiden Begriffe Anbetung und Wasser hängen auch ganz stark miteinander zusammen. Und zwar in der Frage nach Sehnsucht und nach der Ausrichtung unseres Lebens. Jesus sagt das eher sehr beiläufig in Vers 22. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Und ich stelle mir die Frage, weißt du, was du anbetest? Vielleicht sagst du, ja klar, haben wir doch vorher gemacht, Jesus. Wir haben doch ein paar Lieder gesungen. Klar beten wir Jesus an. Aber ich meine nicht deine Lieder, sondern dein ganzes Leben. Weißt du, was du anbetest? Ich habe mir die Frage kürzlich erst über einen gewissen Zeitraum gestellt und ich muss ehrlich sagen, ich fand die Frage ein Stück weit erschreckend. Erschreckend, wenn ich versucht habe, ehrlich, ohne mich da ein bisschen rauszumogeln, mit diese Frage zu beantworten. Ich glaube, in uns steckt mehr samaritanische Anbetung, als uns lieb ist. Dass wir nicht wirklich wissen, was wir anbeten. Jeder Mensch betet etwas an, egal ob er sich als glaubenden Menschen beschreiben würde oder nicht. Der Pastor und Theologe Timothy Keller bringt es sehr treffend auf den Punkt. Er schreibt, jedes Mal, wenn man im tiefsten Innern davon überzeugt ist, dass wenn man etwas endlich haben wird, dass dann das Leben einen Sinn ergibt, dann ist man einem Götzen auf dem Leim gegangen. Am besten wird diese Beziehungsform von einem Menschen und einer Sache mit dem Wort Anbetung beschrieben. Deine Anbetung ist das, wovon du dir erhoffst, dass es deine Sehnsucht stillt, dass es dir Sinn und Leben geben wird. Timothy Keller spricht ja auch von dem Wort Götzen. Das ist irgendwie so ein Begriff, mit dem wir manchmal gar nicht so viel anfangen können, wo wir eher an irgendwelche Statuen denken, mythische Kulte oder vielleicht an irgendwelche Buddha-Köpfe, die in Hipster-Cafés noch rumstehen. Aber ein Götze, das Wort Götze meint eigentlich viel, viel mehr als das. Ein Götze ist, wenn aus sich guten Dingen höchste Dinge werden. Wenn aus etwas Gutem etwas Göttliches wird. Etwas, wovon du dir erhoffst, dass es deine Sehnsucht stillt oder dass es dir Sinn geben wird. Die Pop-Ikone Madonna hat es in einem Interview vor einigen Jahren mal in wahnsinnig ehrliche und authentische Worte gepackt. Sie sagte eigentlich in säkularen Worten, offenbart sie, würde ich sagen, was bei ihr zur Anbetung geworden ist. Und ich glaube, das steht sinnbildlich für viele, viele andere Menschen. Sie sagte in diesem Interview, ich verfüge über einen eisernen Willen und habe immer versucht, dieses schreckliche Gefühl der Unzulänglichkeit aus bloßer Willenskraft zu überwinden. Ich kämpfe dagegen an und es gelingt mir immer wieder, mich für etwas Besonderes zu halten. Doch schon hinter der nächsten Bühne kämpfe ich wieder gegen die Angst an, nur zweitklassig und langweilig zu sein. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Diese Angst vor der Mittelmäßigkeit treibt mich an. Sie peitscht mich durchs Leben. Denn obwohl ich schon längst eine Berühmtheit bin, muss ich mir selbst unablässig beweisen, dass ich wirklich wichtig bin. Dieser Kampf hört nicht auf. Vielleicht wird er nie aufhören. Ich finde das sehr ehrliche, sehr authentische Worte, wie Anbetung von einem Ersatzgott aussehen kann. Eine Sehnsucht, die dich antreibt. Eine Angst, die dein Leben bestimmt. Ein Wunsch, für den man alles andere zurückstellt. Und ich habe Madonna nicht zitiert, dass wir hier uns in versammelter Runde über sie lustig machen oder auf sie herabschauen, sondern eher, dass wir uns ein Beispiel an ihr nehmen. Ein Beispiel an ihr nehmen, um ehrlich zu werden. Um wirklich zu prüfen und zu fragen, was ist das, was ich anbete? Ich finde es wichtig, sich mal ehrlich diese Frage zu stellen. Wen oder was man anbetet? Und ich glaube, diese drei Fragen, die ich dir nennen werde, können eine Hilfe sein, das herauszufinden. Erstens, Gedankenschweifen. Wohin schweifen deine Gedanken, wenn du morgens aufwachst, abends einschläfst oder gerade nichts zu tun hast? Zweitens, Sorgen machen. Worüber machst du dir ständig Sorgen? Und drittens, unerfüllte Gebete. Welches Gebetsanliegen oder welcher Wunsch, wenn er unerfüllt bliebe, könnte dich dazu verleiten, dich von Gott abzuwenden? Das alles sind jetzt Fragen, wenn dir da sofort was einfällt, was nicht zwangsläufig deine Anbetung sein kann. Ich finde es auch immer wichtig, solche Fragen nicht eins zu eins zu nehmen, könnte man sagen. Wenn du zum Beispiel merkst, dass deine Gedanken morgens immer gleich zu deiner Kaffeemaschine gehen, dann bist du vielleicht auch einfach nur ein Morgenmuffel oder hast Freude an gutem Kaffee. Oder wenn du einen Tag vor der Prüfung merkst, dass du noch nicht gelernt hast und dir Sorgen machst, dann machst du dir wahrscheinlich berechtigt Sorgen. Und da bist du jetzt noch nicht ein Götzenanbeter. Oder wenn du zur dritten Frage denkst, dass der Verlust von einem geliebten Menschen, von einem Freund, einer Partner, einem Partnerin, einem Partner, von Eltern dich wahrscheinlich ziemlich ins Struggeln in deinem Glauben bringen würde, ich glaube, dann bist du auch kein Götzenanbeter, sondern einfach nur ehrlich. Aber ich glaube, es lohnt sich, diese Fragen dem wirklich auf den Grund zu gehen. Und ich bitte dich, schreib dir diese drei Fragen mit und prüf in den nächsten zwei Wochen mal ehrlich, fällt dir was dazu ein? Ist da was anderes außer Gott, was du anbetest, wo du dein Leben danach ausrichtest? Ich wiederhole sie nochmal. Erstens, wohin schweifen deine Gedanken? Wenn du zum Beispiel merkst, dass deine Gedanken ständig um deinen Körper kreisen, dass du die ganze Zeit daran über dein Aussehen nachdenkst, dann prüf mal, ob das zu deiner Anbetungsstätte geworden ist. Wenn sich immer mehr danach dreht, deinen Körper zu optimieren oder dich gut darzustellen, du sehr viel Zeit im Fitnessstudio, auf Instagram oder sonst noch was verbringst, dann check mal, ist das für dich zu einem Ersatzgott geworden? Check mal, ob du wirklich sehnsüchtig da irgendwie darauf wartest, dir mehr davon erhoffst. Zweitens, worüber machst du dir Sorgen? Wenn du merkst, dass deine Sorgen ständig um deinen Erfolg im Studium kreisen oder Sorgen ständig um deine Zukunft drehen, dann achte mal darauf. Hängt deine Stimmung zum Beispiel ganz stark davon ab, wie deine Klausurergebnisse sind? Oder bist du übertrieben neidisch, wenn Freunde oder wenn andere Leute gut abschneiden? Oder machst du dir um jeden neuen Lebensabschnitt ziemlich große Sorgen? Dann prüf mal, ob Sicherheit, Leistung oder Erfolg zu deiner Anbetungsstätte geworden sind. Und drittens, welcher unerfüllte Wunsch könnte dich von Gott wegbringen? Fällt dir da was ein? Gibt es da was in deinem Leben? Wir singen in Lobpreisliedern gerne Verse wie »Ich gebe dir mein ganzes Leben«. Das geht mit der entsprechenden Klangkomposition dann auch sehr schnell locker flockig von der Zunge, umso besser, umso häufiger man das dann singt. Aber stimmt es wirklich auch? Stimmt es auch für den Wunsch nach einer Beziehung? Oder ist es was, wenn Gott dir das nicht erfüllt, dass du dich von ihm abwenden würdest? Das ist wirklich keine leichte Frage, aber eine wichtige Frage. Welcher unerfüllte Wunsch könnte dich von Gott wegbringen? Mach dir darüber mal Gedanken und wenn du was findest, dann bekenn es vor Gott. Leg es vor ihn hin. Leg es hin und lass es da. Und dreh dich um und geh in eine andere Richtung. Und wenn es was ist in deinem Leben, musst du das wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich auch mehrmals machen. Die Frau sagt in dieser Geschichte, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Und Jesus antwortet ihr, ich bin es. Und das sagt er auch zu dir. Ich bin es, wonach du suchst. Ich bin es, wonach du dich sehnst. Ich bin es, der das lebendige Wasser hat. Wir haben diesen Text vor anderthalb Jahren mal auf einer Surffreizeit gelesen, in kleinen Gruppen, als SMD, Studentenmission, mein Arbeitgeber. Es ist uns wichtig, immer wieder Freizeiten und Formate anzubieten, wo Christen und Nichtchristen gleichermaßen auf Freizeiten mitkommen. Da achten wir dann sehr drauf, dass sich Leute, die sagen, hey, ich kann eigentlich mit dem Glauben gar nicht so viel zu tun, gar nicht so viel anfangen, habe damit nicht so viel zu tun, dass sie sich wohlfühlen, dass das Verhältnis einfach dadurch auch etwa ausgeglichen ist. Und in so einer Runde haben wir diesen Text gelesen, diesen Text aus Johannes 4. Und eine Studentin, die keine Christin war, die sich sonst immer sehr rege am Gespräch beteiligt hat, ist bei diesem Text wahnsinnig still gewesen, die ganze Kleingruppe über. Und irgendwann am Ende macht sie den Mund auf und sagt was. Und sagt, dass sie sich eins zu eins mit dieser Frau, dieser Geschichte identifizieren kann. Mit ihrer Suche, mit ihren Versuchen, ihre Sehnsucht zu stillen. Und ich glaube, wir könnten uns auch häufiger mit dieser Frau identifizieren. Jesus sagt das auch zu dir. Ich bin es. Jeder, der vor dem Wasser trinkt, das ich ihm geben würde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Mit der Quelle lebendigen Wassers ist einerseits das ewige Leben gemeint, aber nicht nur. Sondern Jesus gibt hier das Versprechen, dass sich das schon in unser Hier und Jetzt auswirkt und hier und jetzt schon eine Veränderung mit sich bringen wird. Ich habe dabei immer ein sehr eindrückliches Erlebnis vor Augen, wenn ich an Veränderungen durch Glauben denke. Ich habe auf einer Konferenz mal eine Studentin getroffen. Wir saßen zusammen am gleichen Abendessenstisch mit anderen Leuten und sie ist mir sofort aufgefallen. Sie hatte eine tolle Ausstrahlung. Sie war so ein Typ Mensch, bei dem man sich sofort wohlfühlt. Jemand, wo man sagt, hey, mit dem bin ich gerne irgendwie zusammen an einem Tisch, gerne zusammen in der Gesellschaft. Sie war jemand, die andere schnell ins Gespräch integriert hat. Einfach jemand, wo man sagt, hey, das ist toll hier. Und irgendwann ist mir auch ihr Arm aufgefallen. Ihr ganzer Unterarm war übersät mit Schnittwunden. Und dieser Arm hat von einer Zeit erzählt, wo sie höchstwahrscheinlich nicht diese Person war, die sie jetzt im Moment ist. Von der Zeit erzählt, wo sie ganz anders über sich, wahrscheinlich auch ganz anders über andere Menschen gedacht hat und wo sie wahrscheinlich nicht so mit sich im Reinen war. Aber auf ihrem Arm waren nicht nur die Schnittwunden zu sehen, sondern über diesen Schnittwunden hat sie sich ein Tattoo stechen lassen mit den Worten Saved by Grace, gerettet aus Gnade. Und ich fand das ein wahnsinnig starkes Bild. Wir haben nicht über ihre Geschichte gesprochen, sie hat mir nichts davon erzählt, ich weiß nichts darüber. Aber ihr Arm hat ganz viel von der Veränderung erzählt, die sie durchgemacht hat. Die Veränderung, die eine Begegnung von Jesus mit ihr bewirkt hat. Und ich glaube, das ist, was passieren kann, wenn wir oder wenn Menschen in unserem Umfeld eine Begegnung mit Jesus haben. Dass Veränderung passiert. Und so eine Veränderung will Jesus in Menschen bewirken, in uns und in anderen. Er will uns genauso dieses lebendige Wasser schenken. Jesus will uns Leben geben. Nichts weniger. Leben im Überfluss. Und unsere Aufgabe ist es, mit unserer Sehnsucht, mit all dem, was uns beschäftigt, zu ihm zu kommen, ihm das hinzulegen, oft auch länger mal hinzulegen. Das bedeutet nicht gleich, dass was passiert. Aber das ist unsere Aufgabe, mit unserer Sehnsucht nach Leben, nach lebendigem Wasser, zu ihm zu kommen und ihm das hinzulegen. Und Jesus sagt hier nicht nur, ich bin es, sondern er sagt hier auch, ich bin für alle da. Das macht diese Geschichte besonders deutlich, weil er auf diese unerreichte Frau zugeht. Auf die unerreichte Frau, mit der vielleicht ganz lange schon niemand mehr gesprochen hat, die ganz lange vielleicht schon ignoriert wurde. Zu dieser Frau, wo ihn eigentlich ein mehrfaches Gefälle getrennt hat in seinem sozialen Kontext. Auch auf diese Frau geht er zu und sogar zu ihr sagt er, ich bin es. Eine Tatsache, über die die Jünger zutiefst überrascht gewesen waren, dass Jesus mit dieser samaritanischen Frau spricht. Und ich finde diese Reaktion von der Frau genial. Sie lässt ihren Wasserkrug stehen. Das lesen wir in Vers 28. Sie lässt das stehen, weshalb sie eigentlich gekommen ist. Die Frau ist nicht an einem Samstagmorgen einfach mal zum Brunnen gegangen und hat gedacht, hey, wen treffe ich hier, was kann ich einkaufen? Sondern ist aus einem einzigen Grund zu diesem Brunnen gegangen, um Wasser zu holen. Und diesen Krug lässt sie stehen. Den Krug lässt sie stehen und geht zurück in ihr Dorf. Sie lässt das stehen, weshalb sie eigentlich gekommen war, weil sie das gefunden hat, wonach sie wirklich gesucht hat. Sie hat nach Wasser gesucht und sie hat Jesus gefunden. Und dieser Text lädt uns ein, genau das Gleiche zu machen. Wenn du Jesus gefunden hast, dann lass deinen Wasserkrug stehen, was auch immer das bei dir ist, und mach dich auf in dein Dorf, in deine Hochschule, deine Universität, in dein Setting. Und lebe ein Leben mit Worten und mit Taten, das zur Quelle des lebendigen Wassers einlädt. Und ich möchte mit 5 kurzen praktischen Gedanken schließen, wie das im Kontext der Hochschule konkret aussehen kann. Darüber kann man auch sehr, sehr lang sprechen, aber mal 5 Sachen kurz und knackig. Erstens, verbring deinen Alltag nicht nur in deiner christlichen Sphäre. Die meisten Christen, die ich kenne, die auch oft in SMD-Gruppen unterwegs sind, haben ganz viele christliche Freunde. Und ich glaube, das ist gut und das ist was wahnsinnig Starkes und behalt dir das, wenn du gute Freunde hast, die auch Christen sind. Das ist ganz oft ein Ort, das Austausch ist ein Ort der Kraft, das musst du dir unbedingt behalten. Aber es ist absolut schade, wenn du keinen Kontakt zu Leuten außerhalb von der christlichen Blase hast. Ich könnte dir ganz viele Geschichten erzählen von dem, was passiert ist, als ich angefangen habe, über einen längeren Zeitraum mal nicht einfach mal nur so Flyer zu verteilen, sondern was wirklich passiert ist, dass ich mich auf Freundschaften mit Freunden, die keine Christen sind, eingelassen habe. Wo Freundschaften entstanden sind. Wo Möglichkeit war, Bibel zu lesen. Wo Möglichkeit war, Leute einzuladen. Wo ich mit Leuten Bibel gelesen habe. Ganz viel passiert und kann passieren, wenn wir Beziehungen haben, nicht nur zu Leuten, die Christen sind. Und das bitte ich dich. Wenn es dir wichtig ist, dass Jesus an deine Uni, an deine Hochschule kommt, dann lass dich auf Freundschaften ein. Nicht verzwingen, man muss auch schauen, wie Freundschaften passen, aber Freundschaften außerhalb von der christlichen Blase ein. Und lass es dich auch was kosten. Vielleicht ein Spieleabend mit anderen Freunden oder anderen Sachen. Lass es dich was kosten. Verbring Zeit nicht nur mit anderen Christen. Und zweiter Punkt, überleg dir, was kritische Fragen in deinem Umfeld sind und überleg dir, was deine Antwort darauf wäre. Falls du noch eine Empfehlung für die zweite Bibelarbeit, den zweiten Bibelarbeitsslot brauchst, geh zu Lindsay Brown, der wird das nachher bestimmt auch sagen, das sagt er immer. Er ist jemand, der viel Erfahrung hat im Studentenkontext. Er sagt immer, überleg dir, was die 5 kritischsten Fragen in deinem Umfeld an den christlichen Glauben sind und überleg dir, was deine Antwort darauf wäre. Bereite dich auf solche Gespräche vor, das lohnt sich. Und drittens, nicht nur reden, sondern auch zuhören und Fragen stellen. Es geht nicht nur darum, immer wieder nur zu reden, sondern es ist ganz wichtig zu lernen, auch gute Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, die Interesse bei anderen wecken. Zuzuhören und Wertschätzung zu vermitteln. Sei jemand, der sich für andere Leute interessiert. Und viertens, mach dir Gedanken, was du sagen könntest, wenn dich jemand fragt, warum bist du Christ? Versuch nicht, die Frage zu beantworten, das finde ich weniger hilfreich, wie du Christ geworden bist, also nicht die prozesshafte Frage, weil die meisten Leute dann sagen, oder viele Leute sagen, ich bin irgendwie in einem christlichen Elternhaus aufgeworden, dann ist das passiert und das passiert. Und die Zuhörer meistens hören, ah okay, da war Zufall und Prägung und das ist jetzt passiert. Sondern beantworte aus einer heutigen Perspektive, warum du heute Christ bist, die Frage. Mach das mal. Ich mache das sehr gerne in Seminaren, dass man sich zu zweit zusammendreht, man darf nur 3 Minuten dann überlegen und dann soll man seinem Nachbarn mal 90 Sekunden erklären, warum man Christ ist. Mach das mal mit einem Freund, mit einer Freundin und bereite dich darauf vor, sowas kurz und knapp zu jemandem zu erläutern, warum du Christ bist, warum du an Jesus glaubst. Und fünftens und letztens, such dir 1 bis 2 Leute, für die du regelmäßig betest. Nicht viele Leute vielleicht. Es sind immer tolle Vorhaben, die man manchmal dann verliert. Aber such dir 1, 2, 3 Leute, für die du regelmäßig betest. Leute, die dir auf dem Herzen liegen oder wenn sie dir nicht auf dem Herzen liegen, die Jesus dir in dieser Zeit aufs Herz legen kann. Amen.